Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein neues Massaker in Syrien hat weltweit Entsetzen ausgelöst. Fast 80 Menschen sollen bei einem Überfall auf Siedlungen nahe Hama getötet worden sein, unter ihnen viele Kinder. Oppositionelle machen Truppen von Präsident Assad und regierungstreue Milizen dafür verantwortlich, das Staatsfernsehen dagegen Terroristen. Auf UN-Beobachter, die sich vor Ort informieren wollten, wurde geschossen.
Landesweite Demonstrationen von Regimegegnern wie hier in Idlib nach dem erneuten Massaker. Die Mehrheit der Bevölkerung ist entsetzt, die Stimmung zunehmend aggressiv. Bilder der Mörser und Granaten, mit denen offenbar die syrische Armee die beiden kleinen Dörfer Al-Kubayr und Masaf beschossen hatte, lokale Hochburgen der Protestbewegung. Danach haben, nach Oppositionsangaben, irreguläre, Assad-treue Schabia-Milizen die Dörfer überfallen und offenbar ein weiteres Blutbad angerichtet, knapp zwei Wochen nach dem Massaker von Al-Hawla. Das syrische Staatsfernsehen wies für die Regierung jede Verantwortung von sich und warf seinerseits Terroristen vor, die Gewalttaten begangen zu haben. Grausame Bilder, wieder einmal. Unter den Opfern auch diesmal zahlreiche Frauen und Kinder. Sie sollen zunächst nicht bestattet werden, um den UN-Beobachtern Gelegenheit zu geben, sie auf Spuren zu untersuchen. Schon am Morgen wurden die Beobachter umgehend ausgesandt, um die Taten in Al-Kubayr zu überprüfen, doch dort sind sie nicht angekommen. Erstens sind wir gestoppt worden an einem Checkpoint der syrischen Armee und einige Wagen mussten umkehren. Zweitens wurden wir aufgehalten von Zivilisten, die in dem Gebiet unterwegs waren. Und drittens haben wir Informationen bekommen und Anrufe von Anwohnern, nach denen die Sicherheit unserer Beobachter gefährdet ist. Diese Informationen sollen sich bewahrheiten. Kurze Zeit später werden die Kollegen dieser Beobachter in Hama mit Pistolen beschossen. Die UN-Mission steht aus der Sicht von Beobachtern vor ihrem doppelten Scheitern. Auf dem diplomatischen Parkett und vor Ort in Syrien.
Der UN-Sondergesandte Annan hat an die Weltgemeinschaft appelliert, im Syrien-Konflikt geschlossen aufzutreten. Noch sei es möglich, einen offenen Bürgerkrieg zu verhindern, sagte Annan vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Der Konflikt dürfe nicht auf Syriens Nachbarstaaten übergreifen. Annan, der mit einem eigenen Friedensplan versucht hatte, die Krise zu entschärfen, machte Syriens Präsident Assad dafür verantwortlich, dass die Gewalt zugenommen hat.
Die Nachricht vom jüngsten Massaker überschattet die Sitzung in New York. Schweigeminute in der UN-Vollversammlung für die Opfer. Alle Augen waren dann auf ihn gerichtet, Kofi Annan, der Syrien-Beauftragte und erfahrene Friedensstifter. Er steht unter enormem Druck. Heute musste Annan zugeben, dass er bislang in Syrien erfolglos war. Obwohl beide Seiten dem Plan zugestimmt hatten und unsere Beobachter vor Ort sind, muss ich es so frei und deutlich sagen, der Friedensplan wurde nicht umgesetzt. Ein Eingeständnis, später der Appell zum geeinten Handeln der Weltgemeinschaft. Neue Vorschläge machte Kofi Annan allerdings bisher nicht. In Istanbul beim Treffen der sogenannten Freunde Syriens. US-Außenministerin Hillary Clinton verurteilte das jüngste Massaker und nannte die Unterstützer des Assad-Regimes wörtlich gewissenlos. Assad muss seine Macht abgeben und Syrien verlassen. Eine Übergangsregierung muss gebildet und durch Verhandlungen eingesetzt werden. In einer Stunde wird Kofi Annan im UN-Sicherheitsrat möglicherweise Klartext reden. Eine neue Syrien-Kontaktgruppe mit Russland, China und dem Iran, also den Freunden von Damaskus, könnte der Diplomatie aus der Sackgasse verhelfen. Doch westliche Diplomaten halten ein schnelles Ende der Gewalt derzeit für drängender.
Regierung und Opposition haben sich in ihren Verhandlungen über eine Steuer auf Finanzgeschäfte deutlich angenähert. Nach Angaben der SPD hat die schwarz-gelbe Koalition ihren Widerstand gegen die Forderung der Opposition aufgegeben. Die Einführung einer solchen Abgabe haben SPD und Grüne zur Bedingung gemacht für ihre Zustimmung zum europäischen Fiskalpakt. Dieser verpflichtet EU-Regierungen zu mehr Haushaltsdisziplin.
Hinter einer der Türen in den weitläufigen Gängen des Bundestages fiel die vielleicht wegweisende Entscheidung. Die Koalition sowie SPD und Grüne einigten sich auf die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Dafür könnte die Opposition im Gegenzug die notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag für den EU-Fiskalpakt sichern.
Zum ersten Mal scheint es eine realistische Chance zu geben, die große Gerechtigkeitslücke in der Europäischen Union zu schließen, nämlich endlich die Finanzmärkte an der Finanzierung der Krise und der Schulden zu beteiligen.
Die Steuer soll auf Aktien- und Börsengeschäfte erhoben werden und zwischen 0,01 und 0,1% betragen. Neu auch, Deutschland will die Steuern nicht mehr EU-weit durchsetzen, sondern mit einer Gruppe von 9 Ländern, darunter Frankreich, Spanien, Österreich, Belgien und Italien, so bald wie möglich einführen. Allerdings war die Kanzlerin mit ihrer Bewertung des Kompromisses noch zurückhaltend.
Ich kann jetzt nichts bestätigen und nichts dementieren, sondern ich sage einfach, ich freue mich, dass diese Gespräche konstruktiv von allen Seiten geführt werden. Und ich glaube, das ist ein guter Beitrag für Europa.
Ein Problem besteht aber fort. Bei einem Wachstumsprogramm für Europa konnten sich Regierung und Opposition bisher nicht einigen.
Es fehlt das ökologische Investitionsprogramm. Es fehlt eine Offensive hin zu Investitionen für wirtschaftliche Perspektive für die Länder. Wir haben immer gesagt, Sparen alleine reicht nicht aus.
Entscheidend für das Ja oder Nein von SPD und Grünen zum EU-Fiskalpakt wird nun wohl die Sitzung mit Kanzlerin Merkel am 13. Juni im Kanzleramt. Bei aller Zufriedenheit über die heutige Einigung, die Sozialdemokraten stellen für die Gespräche im Kanzleramt weitere Bedingungen. Sie wollen, dass die Regierung bindende Beschlüsse zur Finanztransaktionssteuer und Wachstumsprogramm fasst und es nicht bei Absichtserklärungen belässt.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de, unter anderem einen Überblick über die Wirtschaftslage aller EU-Staaten. Das Euro-Krisenland Spanien hat erfolgreich Staatsanleihen an den Finanzmärkten platziert. Die Regierung in Madrid konnte gut 2 Milliarden Euro einsammeln, allerdings muss sie hohe Zinsen zahlen. Gut 6% wurden bei Anleihen mit 10 Jahren Laufzeit fällig. Wegen der strauchelnden Banken im Land muss die hochverschuldete Regierung mit immer größeren Belastungen rechnen. Zahlreiche Euro-Länder empfehlen Spanien bereits, den Euro-Rettungsschirm in Anspruch zu nehmen.
Proteste einer Arbeitsloseninitiative heute Morgen vor einer Bank in Madrid. Die maroden Finanzinstitute stehen im Brennpunkt. Die Nerven der Menschen sind äußerst angespannt. Überaus nervös ist Spaniens Regierung, wenn sie sich Geld an den Kapitalmärkten beschaffen muss. Heute war wieder so ein Schicksalstag. Immerhin, das Land konnte 2,1 Milliarden Euro aufnehmen bei 10-jährigen Anleihen zu einem Zinssatz von 6%. Das ist mehr als im April, als 5,7% fällig wurden, aber nicht so viel wie Ende 2011, als die Zinsen auf rund 7% kletterten. Die Auktion heute ist ein gutes Signal, denn die vergangene Woche war ein Desaster. Spanien komme nicht mehr an Geld heran, hatte es nämlich im Kabinett von Ministerpräsident Rajoy geheißen. Der erklärte am Nachmittag auf einer Pressekonferenz, dass man derzeit noch keine Entscheidung treffen werde, auch was den europäischen Rettungsschirm angehe. Wir warten die Prüfungen durch den Internationalen Währungsfonds und unabhängige Auditoren ab. Dann wissen wir, wie viel Geld unsere Banken benötigen. Und so wird spekuliert, zwischen 40 und 100 Milliarden Euro könnten die Finanzinstitute gebrauchen. Grund für die Ratingagentur Fitch, die Kreditwürdigkeit Spaniens weiter herabzustufen. Die Kommunikation der spanischen Regierung ist nach Meinung vieler Beobachter, milde formuliert, ziemlich unprofessionell. Noch immer sagt sie nicht, ob sie den europäischen Rettungsschirm in Anspruch nehmen oder wie sie sonst an das notwendige Kapital herankommen will. So verspielt man Vertrauen.
Die Innenminister der EU wollen das Schengen-Abkommen über den freien Reiseverkehr in Europa ändern. Nach 17 Jahren sollen nationale Grenzkontrollen zwischen den mittlerweile 26 Schengen-Staaten wieder eingeführt werden dürfen. Darauf verständigten sich die Minister bei ihrem Treffen in Luxemburg. Sie stellten sich damit gegen den Willen der Brüsseler Kommission und des Europaparlaments. Die EU-Kommission erwägt nun eine Klage gegen die Mitgliedsländer. Dürfen Privatunternehmen Internetnetzwerke wie Facebook nutzen, um Verbraucherdaten zu sammeln? Diese Frage sorgt jetzt für Diskussionen. Im Mittelpunkt der Kritik steht die deutsche Schufa Holding, die Auskünfte über die Kreditwürdigkeit von Personen erstellt. Das Unternehmen lässt offenbar prüfen, ob es möglich ist, Netzwerke gezielt nach Nutzerdaten zu durchsuchen. Das Bundesjustizministerium stellte sich gegen die Pläne.
Wer einen Mietvertrag abschließt, einen Handyvertrag unterschreibt oder ein Konto bei einer Bank eröffnet. In der Regel willigt er ein, dass die Schufa seine Daten überprüft und speichert. Doch die Auskunftei will mehr Informationsquellen erschließen. Sie lässt eine Forschergruppe prüfen, ob sie auch aus sozialen Netzwerken Daten über die Zahlungsfähigkeit gewinnen kann.
Es geht um die wissenschaftlich denkbaren Möglichkeiten der Einsichtnahme und auch der Bewertung von Informationen aus dem Web. All dies soll im juristischen und legalen Rahmen hier in Deutschland passieren.
In sozialen Netzwerken wie Facebook, dem Kurznachrichtendienst Twitter, aber auch im Kartendienst Google Street View. Überall sind Daten wie Freunde, Wohnort oder der Arbeitsplatz gespeichert. Dass nun versucht werden könnte, daraus Rückschlüsse auf die Kreditwürdigkeit zu ziehen, empört Datenschützer.
Dass das jetzt in Deutschland versucht wird, ist also für mich schon also eine leichte Unverschämtheit. Und dass also auch derart jetzt von wissenschaftlichen Instituten vorgegangen wird, hat mich auch schon sehr irritiert.
Die Bundesjustizministerin erwägt, das Projekt stoppen zu lassen.
Die Schufa soll ja gerade Auskunft geben, wie jemand einzuschätzen ist, der einen Kredit zum Beispiel von seiner Sparkasse möchte. Deshalb muss ganz transparent und klar überschaubar sein, welche Daten und welche Werte die Schufa für diese Einschätzung vornimmt.
Die Schufa selbst möchte bei dem Projekt keine Denkverbote. Im September will die Arbeitsgruppe erste Ergebnisse vorlegen.
Die Polizei geht weiter gegen die Rockerszene vor, heute in Berlin und Brandenburg. Mehr als 1000 Beamte waren im Einsatz, auch die Spezialeinheit GSG 9. In Räumen des Motorradclubs Bandidos fanden die Ermittler Drogen und Waffen. 13 Verdächtige wurden festgenommen, gegen 7 lagen bereits Haftbefehle vor. Die Polizei erhöht seit Monaten den Druck auf Rockergruppen wie Bandidos und Hells Angels. Mehrere Regionalclubs wurden verboten.
Wie hier in München haben Zehntausende Katholiken am heutigen Fronleichnam an Prozessionen teilgenommen. Das Kirchenfest erinnert an das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern. Im Mittelpunkt steht dabei die Eucharistie, bei der nach katholischer Auffassung Brot und Wein in Leib und Blut Christi umgewandelt werden. Sinnbildlich dafür wird eine geweihte Hostie in einer festlich geschmückten Monstranz durch die Straßen getragen.
Fußball-Bundestrainer Joachim Löw sieht seine Mannschaft gut gerüstet für die Europameisterschaft in Polen und der Ukraine. Das Team sei bereit und hoch motiviert, sagte Löw 2 Tage vor dem ersten Gruppenspiel gegen Portugal in Lemberg. Die DFB-Elf wird bereits morgen in die ukrainische Stadt reisen. Die Namen aller 11 Spieler, die gegen Portugal auflaufen sollen, verriet der Bundestrainer heute noch nicht.
Noch gut 48 Stunden bis zum ersten Auftritt auf der großen Fußballbühne. Bundestrainer Joachim Löw quält sich fast ein wenig, aber der Eindruck täuscht. Er ist voller Tatendrang und Deutschland zählt ja auch zu den Titelfavoriten.
Wir waren WM-Dritter, EM-Zweiter, WM-Dritter, aber dann heißt es nicht automatisch, dass man jetzt den Titel gewinnt.
Personell standen dem Bundestrainer am Mittag alle 23 Spieler zur Verfügung. Von einigen gesetzten Akteuren mal abgesehen, wollte sich Joachim Löw auf interessante Details noch nicht festlegen. Nachdem Lahm links verteidigt, hat plötzlich Lars Bender auf der rechten Seite eine Chance. Jerome Boateng war eigentlich auf dieser Position vorgesehen. Relativ sicher scheint der Einsatz von Bastian Schweinsteiger zu sein. Der Münchner ist fit. Beruhigende Nachrichten.
Generell ist ja so, habe ich bei mir das Gefühl, dass umso näher zum Turnier es geht, umso ein besseres Gefühl bekomme ich, umso ruhiger werde ich in Stresssituationen und umso klarer sind irgendwie auch meine Gedanken.
Locker, selbstbewusst und gleichzeitig sehr fokussiert auf den EM-Auftakt gegen Portugal. Löw lebt den Optimismus vor in diesen Tagen. Kommt er gut rein in das Turnier, ist vieles möglich, natürlich auch der Titelgewinn.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 8. Juni.
Ein Tief über Irland verlagert sich nach Schottland und bestimmt unser Wetter. Es lenkt wieder kühlere Meeresluft zu uns. In der Nacht regnet es verbreitet, in der Südhälfte zum Teil ergiebig. Anfangs sind auch noch heftige Gewitter möglich. Es gibt entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Später lockert es teilweise auf. Morgen im Süden noch gebietsweise Regen, der an den Alpen gewittrig sein kann. Sonst mal Sonne, mal Wolken und einzelne Schauer und Gewitter. Am freundlichsten wird es in einem Streifen von Rheinland-Pfalz bis Sachsen-Anhalt. Bei Gewittern in der Nacht örtlich Sturmböen, morgen schwacher bis mäßiger, im Westen und an der Ostsee auch frischer Südwestwind. In der Nacht im Osten milde 17, im Sauerland 11 Grad. Morgen werden an der Nordsee zum Teil nur 16, im Raum Berlin bis zu 24 Grad erreicht. Am Samstag wechselnd bewölkt, in Bayern gebietsweise Regen, im Nordwesten einzelne Schauer. Sonntag und Montag weiter unbeständig, mit vielen Wolken, verbreitet Schauern und einzelnen Gewittern.
Die Tagesthemen melden sich um 22.15 Uhr. Karin Mioska informiert Sie über die neuerliche Eskalation der Gewalt in Syrien. Und wir erklären, warum eine Finanztransaktionssteuer in Teilen Europas plötzlich möglich erscheint. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.